Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Islam ist. Mein Name ist Hans Samad.
Ich bin Abdul Jalil.
Wir haben ja immer so diese Angewohnheit, erst am Ende die Empfehlungen zu machen, aber wer weiß, ob wer da noch dabei ist. Deswegen folgt Islam ist auf YouTube, Instagram, Facebook, alles, was soziale Medien so angeht. Teilt, liked, kommentiert. Schreibt auch E-Mails, gibt Feedback, dann also so können wir und kann auch das Team von Islam ist so ein bisschen auch auf das eingehen, was euch so interessiert.
Genau, und falls euch unser Gequassel gefällt, könnt ihr auch bei uns vorbeischauen. Qil und Qal, da gibt es noch mehr Gerede von mir und oder von Abd Samad und mir, der Esel nennt sich zuerst. genau, und ja, dann würde ich sagen, können wir schon mit dem heutigen Thema beginnen.
Was führt uns heute zusammen?
Wie die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt schon gehört, lesen haben höchstwahrscheinlich, geht es um die Bundestagswahlen.
Ist bald, ne? Ja. Diesmal ist das echt aber irgendwie so ein ganz anderes Gefühl, so was diese Bundestagswahl angeht. Findest du nicht auch?
Doch, ist ja ein bisschen, hat ja so eine gewisse Brisanz das Ganze dieses Mal aus verschiedenen Gründen. Ja, das hat ja, glaube ich, so einer der größten Gründe, warum diese Bundestagswahl, also zumindest aus meiner Sicht, so unheimlich wichtig ist, dass wir wissen, dass Angela Merkel nicht mehr weiter als Bundeskanzlerin agieren wird in Deutschland. Also das steht ja schon mal fest.
Mhm. Ist ja so eine Ära, geht zu Ende.
Genau, nach 16 Jahren, glaube ich.
Ja, knapp 16 Jahre, ne?
Ja. Also es gibt Menschen, die nur Angela Merkel an der Spitze kennen. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wer als nächstes am Zug sitzt. Und deswegen ist es halt besonders wichtig oder hat das eine gewisse Brisanz. Was denkst du, was es noch für Themen gibt, die diese Bundestagswahl so wichtig machen für uns?
Also ich würde sagen, so meines Erachtens und auch gefühlt vieler Menschen, was sich die letzten Jahre entwickelt hat, ist auf jeden Fall Klimawandel, Klimapolitik. Wie erreichen wir gewisse Ziele, die gesetzt wurden die letzten Jahre, wie das Pariser Abkommen etc. Das ist auf jeden Fall, steht, glaube ich, ganz oben auf der Agenda.
Ja, und wir haben ja selber erlebt, wozu der Klimawandel oder die Klimaveränderungen führen. Ich meine, Flutkatastrophe war diesen Sommer ja ein Leid, das uns gesucht hat oder das uns betroffen hat in ganz Deutschland. So wie es gab ja erst vor ein paar wenigen Wochen ja diese Sturmkatastrophe, was man ja auch eigentlich nicht aus deutschen Bildern kennt. Mhm. Und ich glaube, wir merken langsam wirklich jeder für sich, dass da viel getan werden muss, was das Thema Klima angeht. Und deswegen ist das halt auch, wie du schon gesagt hast, ein Riesentopic.
Und vor allem die Wichtigkeit auch gerade der Bundestagswahl, weil die Bundestagswahl agiert ja nicht, also der Bundestag beziehungsweise Bundespolitik agiert ja dann halt auch nicht nur im Inneren, sondern ja auch im Äußeren. Und da kann man ja auch die ganzen anderen Katastrophen so mit so in den Ring werfen, wie die Waldbrände in der Mittelmeerregion, dann hast du diese Hitzewellen oder diese Hitzekatastrophen in Kanada, Amerika etc. Also gerade diesen Sommer, finde ich, hat das auch nochmal so gefühlt ein anderes Level erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch eine andere Katastrophe, die uns in den anderthalb bis zwei Jahren begleitet, ist ja die Corona-Krise. Die hat ja politisch auch sehr viel ausgelöst. Wie ist der Umgang? Es gab es hat die Gesellschaft so ein Stück weit gespalten. Es gibt verschiedene Meinungen, verschiedene Bewegungen, die entwickelt wurden, etc. pp. Ich glaube, das ist halt auch eine Herausforderung für die Parteien, wie man oder auch ein wichtiges Wahlprogramm für die, wie die damit agieren und ja, welche Bedürfnisse sie aus dem Volke, sage ich mal, ziehen und versuchen umzusetzen.
Ja, gefühlt auch, wie ist der politische Umgang damit? Das war ja auch so Neuland, so wenn man da detailliert so ein bisschen reingeht. Das war ja auch Neuland, so weil Deutschland ist ja, wie nennt man das nochmal, halt nicht zentral regiert, sondern
Meinst du jetzt Föderalismus oder
Genau,
was?
genau, genau. Deutschland ist, in Deutschland
Föderal.
herrscht ja der Föderalismus und dementsprechend gibt es da eigentlich keine direkte einheitliche Befehl von oben und nach unten und alles wird umgesetzt.
Und
Die Corona-Pandemie hat dann halt auch so diesen politischen Charakter nochmal aufgezeigt, inwiefern Politik dort agieren kann.
es war auf jeden Fall eine Herausforderung,
Ja.
dass da Bund und Länder jetzt da irgendwie versuchen, weitestgehend an einem Strang zu ziehen, was ja, sag ich mal, Tradition oder lange Geschichte in Deutschland hat, schon von damaligen Fürstentümer, und das zieht sich durch bis heute zum Föderalismus und strenge Trennung zwischen Länderpolitik und Bund und etc. pp.
Ja, und halt auch so Aspekte, die ja auch noch dazu kommen, ist ja das so das Wahlverhalten so sich eigentlich so die letzten Jahre auch krass geändert hat, so dieses klassische System, dass wir früher immer CDU, SPD waren so immer Nonplusultra, haben das so unter sich ausgemacht. Und hatten also die restlichen Parteien, die 5%-Hürde überschritten haben, die haben dann halt, die durften halt nur so als Beiwerk irgendwie unterstützend eine Mehrheit irgendwie zu schaffen.
Ja, aber ich glaube, es ist halt auch geschuldet, genau diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Also in den letzten Jahren ist ja viel passiert. Ich glaube, so keine Ahnung, bis vor 10 Jahren, sage ich mal, waren ja immer so Themen wie Rente, was ja wichtige Themen sind, ne? Also will ich gar nicht kleinreden. Rente und, keine Ahnung, Sozialstaat und solche Sachen, Sozialhilfe, Kindergeld, Hartz IV und so, keine Ahnung, solche, oder Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Riester-Rente war ja auch mal so ein Riesenthema. Waren ja so solche Thematiken, wo viel diskutiert wurden oder die sehr weit im Fokus standen. Und ich glaube halt, dieses Mal sind es halt eher, wie gesagt, so, weil halt so diese Katastrophen, die man so erlebt, und die Welt hat sich schon ein bisschen verändert, sage ich einfach mal so, ne? Es gab nach 2015 die ganzen Geflüchteten, war ja auch ein Riesenthema damals, und es ist ja heute noch Thema. Islam, Muslime ist ein Riesenthema. Dann halt die ganzen Katastrophen, Corona, Flutkatastrophe, Sturmkatastrophe, Klimawandel etc. pp. Hat halt dazu geführt, denke ich einfach, dass sich halt, so wie du gerade angesprochen hast, dass halt die Wählerschaft sich so ein bisschen verändert hat, wie du sagst. CDU, SPD hat man so ein bisschen, wenn man jetzt den Prognosen, wenn man sich die Prognosen anschaut, so im Gegensatz zu früher an Prozentsätzen verloren. Andere sind größer geworden, wie die Grünen beispielsweise, also deutlich größer als sonst, oder haben auch andere Chancen, die sie sich ausrechnen. Ja, oder?
Ja, definitiv zeigt sich auch schon, dass zum Beispiel die Grünen ja das erste Mal einen Kanzlerkandidaten oder beziehungsweise Kanzlerkandidatin aufstellen, was ja so nicht üblich gewesen ist. Normalerweise waren es ja nur Spitzenkandidaten, wie die anderen Parteien das machen.
Genau. Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch nochmal eine Besonderheit jetzt unter den etablierten Parteien, dass ja die Grünen, sage ich mal, von Anfang an Richtung Regierung gehen und nicht nur auf Regierungskoalition irgendwie spekulieren oder so.
Ja,
Also dass
definitiv.
sie, genau. Ja, wie wollen wir jetzt vorgehen? Wir haben jetzt so ein bisschen schon über die Besonderheiten zu diesen Bundestagswahlen gesprochen. Aber vielleicht können wir so einen kurzen Ausblick geben, worüber überhaupt wir reden wollen.
Also ja, also wir wären ja nicht hier bei Islamist, wenn wir das Ganze nicht auch aus einer muslimisch geprägten Brille mal uns anschauen, so das Thema.
Richtig. Ja, deswegen würden wir einfach mal so ein bisschen über allgemein Islam und Wahlen sprechen. Also was hat man für ein Verhältnis als Muslim oder deutscher Muslim zu den Wahlen? Was ist so ein bisschen die Historie? Wie war es vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren? Wie ist es heute? Und halt, ja, da würden wir jetzt so im Allgemeinen einfach Islam und Wahlen sprechen. Und was wäre der nächste Punkt, den wir dann zum Schluss in Anführungszeichen nochmal besprechen, damit auch alle dranbleiben?
Ja, zum Schluss wollen wir mal die Wahlprogramme so ein bisschen durchgehen der großen etablierten Parteien und mal schauen, inwiefern Islam und Muslime überhaupt eine Rolle spielen oder inwiefern das Thema eingebunden ist in deren Zukunftsperspektive oder in dem, was sie für dieses Land die nächsten 5 Jahre planen.
Genau, das also bleibt dran. Also zum Schluss gibt es einen Rundumschlag. Wir versuchen es so nüchtern wie möglich zu machen. mal einmal so durch die Wahlprogramme zu heizen aus einer muslimischen Brille und einfach mal gucken, was da so in den Parteiprogrammen
steht. Und die dann noch dranbleiben, die gewinnen einen ausgefüllten Wahlschein.
Die gewinnen einen Link zum Wahlomat.
Von uns ausgefüllt, unterschrieben mit unseren Initialen. Nein, Spaß beiseite. Wollen wir mal loslegen, ne? Islam und Wahlen.
Genau.
Genau. Ja, erzähl.
Mich würde interessieren, halt so allgemein, wie du oder wie wir das halt sehen, also das Verhältnis von Muslimen zu allgemeinen Bundestagswahlen, also vielleicht zu diesen und den vergangenen Bundestagswahlen. Ich meine, die Muslime haben ja schon eine gewisse Historie mittlerweile in Deutschland. Man rechnet ja eigentlich immer seit der Gastarbeiterzeit, in Anführungszeichen, obwohl es schon Muslime vorher gab, so by the way. Aber wie siehst du so das Verhältnis zwischen Muslime zu Wahlen?
Ich würde sagen, wie du gerade sagtest, dass Muslime ja kein neues Phänomen sind in Deutschland, also schon eine gewisse Historie, von Muslimen in diesem Land ja existiert. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass Muslime und Wahlen gar nicht so alt sind, weil die ersten Muslime, die nach Deutschland gekommen sind, waren ja keine deutschen Staatsbürger. Und das Wahlrecht obliegt ja nur deutschen Staatsbürgern. Und dementsprechend hatten Muslime ja eigentlich nicht keine Teilhabe sozusagen. Also sie hatten nicht die Möglichkeit, sich zu diesen Themen und zu Wahlen irgendwie zu äußern, beziehungsweise daran teilzunehmen.
Ja, gebe ich also vollkommen recht, aber um es vielleicht ein bisschen zu detaillieren, also erste Muslime würde ich nicht die Gastarbeiter zählen, von denen du, glaube ich, gerade redest, aber in der Zeitschiene bewegst du dich, also 60er, 70er, wo die ersten Arbeiter aus muslimischen Ländern geholt worden sind, und diese hatten eigentlich komplett alle, sage ich mal, zumindest in den 60er, 70er, 80er Jahre fast keine deutsche Staatsbürgerschaft. Oder vielleicht erst in den 80ern.
So. Ja, ich habe wirklich auf die Gastarbeitergeneration gezielt, weil Islam vorher, klar, war auch schon existent. Es gab auch vorher Muslime, es gab auch viele Konvertierte. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, dass die haben noch nicht so die Rolle gespielt, oder?
Ja, es war nicht die Masse, beziehungsweise, ja, also die hatten vielleicht wahltechnisch jetzt keine Riesenrelevanz, aber wie gesagt, erste Muslime, ich würde das halt, wie gesagt, nur so ein bisschen unterscheiden wollen, dass das nicht die ersten Muslime in Deutschland sind. Das hört sich an, als ob bis 1965 oder so oder 63, als mein Vater beispielsweise nach Deutschland kam, bis dahin kein einziger Muslim hier auf deutschem Boden rumlief. Also es gab auch vorher Muslime in Deutschland.
Ja, also worauf ich eingehen wollte, war eigentlich so, wo Muslime eine gewisse Relevanz dann erfahren haben in der Gesellschaft, weil auf einmal waren da Menschen, die anders aussehen und die ganz anders unterwegs sind als der größte Teil dieser Gesellschaft oder der damaligen Gesellschaft.
Ja, genau. Also bis dahin oder sag ich mal bis zu den Anfangszeiten der Arbeiter, die aus muslimischen Ländern geholt worden sind, gab es keine große muslimische Beteiligung an den Wahlen, weil diese einfach mehrheitlich keine deutsche Staatsbürgerschaft innehatten und somit nicht an den Wahlen teilgenommen haben. Das hat sich aber eigentlich relativ schnell geändert. Ich glaube, viele haben, sobald sie es irgendwie konnten, halt auch eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und auch erhalten. Und klassisch waren es halt, wie wir gerade erwähnt haben, eher so die Arbeiterklasse. Und man weiß oder kann sagen, dass so SPD immer so hoch im Kurs war bei den Arbeitern, so sage ich mal, ne?
Ja, definitiv. Also teilweise bei der älteren Generation bis heute. Also klar, es hat auf jeden Fall einen klaren Bruch gegeben zu dem, was die Arbeitergeneration so gegeben hat. Aber wenn du Leute fragst, teilweise, wenn ich mit Älteren, die aus dieser Zeit kommen, spreche, die haben immer noch so eine Affinität zur SPD. Die sagen, SPD ist so unsere Partei, die tut was für uns.
Genau. Ja, aber nun können wir uns eigentlich schon auf ein Deutschland freuen, oder wir leben ja aktuell schon in einem Deutschland, das viel diverser auch an Muslimen oder Musliminnen ist, dass wir nicht nur noch Arbeiter haben, die aus dem Ausland gekommen sind. Es gibt Menschen, die leben hier schon in der dritten, vierten Generation. Es gibt Zugewanderte aus verschiedensten Gründen, sei es Geflüchtete oder Leute, die zum Studieren gekommen sind und geblieben sind, etc. Es gibt halt eine viel diversere Vielfalt auch unter der muslimischen Bevölkerung, als sie vielleicht vor 40, 50 Jahren war. Sprich, sind die Bedürfnisse und die Interessen dieser Menschen auch ziemlich unterschiedlich. Und deswegen ist SPD vielleicht erstmal nicht immer der erste Ansprechpartner oder der erste Interessensvertreter für die muslimische Bevölkerung in Deutschland, so wie, ja, da kommen halt einfach auch andere Parteien in Frage.
Ja, klar, definitiv. Aber um mal vielleicht so ein bisschen weiterzugehen, wann hast du dieses Phänomen wahrgenommen, dass Wählen Haram ist? Also
Ja, das ist, wie gesagt, das ist das früher, wie gesagt, ganz früher war das eigentlich nie Thema.
ja.
Und also der deutschen Pass hatte, der ist wählen gegangen, ne? Das war
Ja.
einfach so, da hat man auch gar keine Wissenschaft draus gemacht. Das war einfach klar, lag auf der Hand. Dabei muss man natürlich auch wissen, dass es ja auch in muslimischen Ländern mehr oder weniger Wahlen gibt oder zumindest solche Systeme. Also da gehen ja auch Menschen wählen.
Man bezeichnet es so.
Alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen, aber genau. Aber auch, sage ich, ja, gab es ja auch nach dem arabischen Frühling, wie man es nennt, sind ja auch nochmal Wahlen passiert, etc. pp. In verschiedenen Ländern. Das ist aber ein anderer Punkt. Da, also es gibt schon eine gewisse, oder die Mehrheit, für die ist halt Wählen normal, ne? Da wird jetzt keiner kommen und sagen, es ist Haram, es wäre eine Sünde oder eine Sünde, oder eigentlich ist ja Haram eine Tat, die man nicht machen darf,
Genau, die man unterlassen sollte.
für die man irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Genau, aber wann habe ich das erstmal erlebt? Ich glaube, das war so für mich, ich glaube, so in den 10er Jahren, 2010er, so irgendwie plus minus, würde ich so zeitlich einordnen, oder?
Also gerade, ich fand auch so unter der arabisch sprechenden Community, die damals, also die noch nicht diese junge Generation, haben wir auch absolut gar keine Wahrnehmung. Also ich habe nie gehört, dass hier irgendjemand, ein Prediger, sich vorhin hingestellt hat und zu der Gemeinde gesagt hat, geht nicht wählen. Wenn die Leute nicht wählen gegangen sind, war das einfach, weil die sich damit nicht identifiziert haben, weil die sich einfach nicht als Teil irgendwo wahrgenommen haben, dass das für sie wichtig ist. Aber Wählen Haram habe ich wirklich auch erst in den 10er Jahren, in den 10er, so 2004, 2005, mit diesem Aufkommen dieser ganzen neuen Predigergeneration. So
Auch
da wurde es so Thema.
mit der Verbreitung des Internets, sage ich mal, dass das halt immer geläufiger wird, dass jeder Internet zu Hause hat, oder ja, dass halt immer mehr Foren gab, immer mehr, keine Ahnung, YouTube etc. Also es gab immer mehr irgendwelche komischen, in Anführungszeichen, Gelehrte oder Imame, oder die haben sich zumindest selbst so bezeichnet, die halt da sich das Wort genommen haben und dann halt sowas gepredigt haben. Besonders aus der wahhabitisch oder neosalafistischen Bewegung heraus, dass man sagt, es gibt nur das, in Anführungszeichen, politische System der Sunna, also des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und das heißt, es muss einen Kalifen geben und es gibt keine Wahlen und bla bli blub, und die Scharia steht über allem, und alle Gesetze, die irgendwie vom Menschen gemacht werden, sind kategorisch abzulehnen. Das ist so die eine Meinung, um das mal so ganz kurz zu skizzieren. Die andere Meinung ist, der Islam oder die Sunna hat uns mit Absicht nicht genug Werkzeuge oder Informationen über ein politisches System dargelassen, weil es für uns Menschen, da wir uns irgendwie selber organisieren sollen, und mit Absicht so, da zieht man zum Beispiel so Sachen herbei, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Nachfolger gewählt hat, nicht gesagt hat, wie was zu führen ist. Und andere gehen sogar weit und sagen, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch keine politische Instanz in dem Sinne, sondern mehr ein Verwalter. Da gehen so die Meinungen irgendwie so ein bisschen hin, um halt einfach, sage ich mal, ich versuche jetzt gerade nur ein bisschen zu skizzieren, wohin so die Meinungen gehen. Aber der Großteil eigentlich der Muslime, kann man sagen, sprechen sich für die Wahlen aus und sehen nicht ja. die Wahlen als Haram an.
Ja, definitiv. Das ist auch so ein Riesenthema, wo einem so ganz, ganz viele Punkte durch den Kopf schwirren, warum es halt so keine göttlichen Gesetze gibt, warum Theokratie keine Option ist, warum schon dieser gesellschaftliche Zusammenhalt durch demokratische Funktionen besser ausgeführt werden kann. Aber da hätte ich vielleicht eine Empfehlung. Auch bei Islam ist, gibt es nämlich den Abdelaziz, der erklärt das nämlich in einem Video, warum das Quatsch ist, dass Wählen Haram ist.
Und wo finden wir dieses Video?
Auf der Seite von Islam ist, auf der Instagram-Seite zumindest.
Und auch auf YouTube.
Und auch auf YouTube, siehst du?
Und auch auf YouTube zu finden, kann man sich angucken, da redet er über Tarot und das Wählen und etc. pp. Kann man sich auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall zu Gemüte ziehen. Aber ein weiterer, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, was halt auch aus dieser salafistischen, nicht nur aus der, oder doch eigentlich sehr stark salafistisch geprägten Meinung ist, dass es Haram ist. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen, wie Hizb Tahriris ist. Ich glaube, die sind eher pro Wählen, glaube ich.
Aber nur als Werkzeug, also wenn überhaupt, ich glaube, wenn überhaupt, dann nur als Werkzeug, um die Macht zu ergreifen und dann alle zu
unterjochen. Genau wie bei anderen auch, von daher da auch nicht täuschen lassen. Aber halt da auch, gut, dass du sagst, halt da genau der Unterschied zwischen Islamismus zu einfach politischer Partizipation, also dass man einfach normal wählen geht, irgendeine Partei wählt, die einem zugestimmt oder die einem irgendwie zu einem passt, ist ja halt einfach genau das. Also das sollte sich dann jeder mal irgendwie fragen, brauche ich wirklich Islamismus, die das Ziel hat, so im Endeffekt einen muslimischen Führer zu haben. Ich gender jetzt mit Absicht nicht. Einen muslimischen Führer zu haben, der die Scharia einführt, beziehungsweise alle Gesetze irgendwie auf Gutdünken von irgendwelchen Quellen versucht abzuleiten, ob wie auch immer das möglich wäre, aber ja, und sich, sage ich mal, ganz dem widmet, gegenüber der politischen Partizipation, was einfach bedeutet, dass ich mir Parteien oder Interessensvertreter, nenne ich es jetzt einfach mal, wähle, die meine Interessen vertreten, indem ich mein Recht kriege, meinen Schutz kriege, also viele Themen wie, keine Ahnung, Chancengleichheit etc., dass ich da gut gucke, wo ich am besten vertreten werde. Ist aus meiner Sicht ein viel wirksameres Angebot oder wirksameres Mittel als, oder das andere ist halt einfach auch total zu verwerfen. Also da brauche ich auch nicht von gut oder schlecht zu reden.
Ja, das ist also, da geht's ja dann um alle. Es geht um eine gesamte Gesellschaft, die dann halt gleichberechtigt irgendwo steht und alles, was umgesetzt wird, auch als allen zugutekommt. Während beim Islamismus sagt der Name schon irgendwie, also dass eine gewisse Gruppe höher gestellt ist und alle anderen müssen sich dann Sorgen machen.
Ja, erstens das und auch das halt, das, also ich finde halt, was glaube ich viele nicht verstehen, ist, meine Rechte geschützt zu bekommen, beziehungsweise meine Interessen vertreten zu bekommen, ist nicht also hat keine Notwendigkeit von einer muslimischen Spitze. Ja. Also im Endeffekt kann, ob es jetzt Angela Merkel ist, wie in den letzten 16 Jahren oder wie auch immer wer oder in den nächsten Jahren, ist eigentlich total egal, ob dieser jüdisch, muslimisch, christlich, atheistisch, sonst was ist. Hauptsache, ich sehe da oder versuche da am besten meine Interessen durchzukriegen. also die Partei dann zu wählen und die dann den die Kanzlerin dann stellt, die meine Interessen am besten vertritt. Also das wäre ja das der Best Case, sage ich mal. Und das ist halt total unabhängig von Religion. So.
Absolut.
Das, und da haben wir, sage ich mal, als Muslime genau unsere Interessen wie andere Gruppierungen ihre Interessen haben, und die wählen ja auch irgendeine Partei. Also da gibt's ja verschiedene.
Und das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Aber da stelle ich mir die Frage, warum gibt es denn diesen Teil der Muslime, der halt so diesen Wert darauf legt, alles Muslim, alles aus einer muslimischen Brille so zu sehen, fühlt man sich da nicht repräsentiert oder was treibt einen an, solche, also.
Ja, da sind halt die Parolen, die halt einem gesagt werden. Das heißt ja dann, also wenn man dann, wie gesagt, sich mehrheitlich im Internet informiert über Islam und islamische Regeln oder so, ne, da gibt's ja ein riesenbreites Angebot und leider sehr viel islamistisches Angebot aus den verschiedensten islamistischen Bewegungen. Da wird ja halt einem erzählt, es muss eine Art Kalifen geben, es muss einen muslimischen Führer geben, und es geht hin bis zum Endkampf, Muslime gegen, keine Ahnung, gegen die Welt. Und so weiter und so fort. Also wenn man halt diese Agenda dann so liest und versteht, dann ist das halt unabdingbar, dass man einen muslimischen Führer braucht. Aber wenn wir jetzt realistisch sind, ist das halt voll nicht der Fall. Ja.
Absolut. Ja, wo wir gerade schon. Ja, erzähl.
Ja, wir wollten sagen, ein kleiner Exkurs in Islamismus und Demokratie, sage ich mal. Ja.
Versus Demokratie.
Ja, genau.
Finish him.
K.O. Zum Glück kein Double K.O.
Ja. Die Kenner wissen. Genau. Ja, also das führt mich dann auch, wo wir gerade schon über Repräsentanz gesprochen haben, fühlen sich Muslime repräsentiert durch die von der Politik beziehungsweise von der Regierung. Mhm. Das schmeiße ich jetzt mal so in den Raum. So.
Schmeiß einfach mal in den Ring.
Magst du darauf antworten? Oder ja, was ist deine Meinung? Nein, was denkst du? Was denkst du?
Ich würde denken, dass sich mehrheitlich die Muslime nicht politisch repräsentiert fühlt. nicht repräsentiert fühlt. Da wir natürlich auch besonders in den vergangenen Jahren natürlich viel einstecken mussten, also sei es antimuslimische Anschläge in Hanau, in München, keine Ahnung, NSU-Komplex etc. pp., Debatten aus Politik und Presse, Kopftuchverbot. Ich glaube, das sind alles Themen, die Muslime politisch sehr beschäftigen. Und ja. Und ich glaube, da ist also gefühlt zumindest nicht viel passiert, dass da Muslime sich abgeholt fühlen. Oder wie würdest du das sehen?
Also das, was du aufgezählt hast, ist auf jeden Fall Fakt. Also Es gibt gewisse Punkte, bei denen Muslime zum Beispiel eine gewisse, also gesellschaftlich, vor allem gesellschaftlich, teilweise manchmal auch von seitens von Politik, von seitens von Behörden, was nicht auszuschließen ist, aber zum größten Teil gesellschaftlich erfahren, wie antimuslimischen Rassismus von der politischen Seite, aber auch zu einem gewissen Teil auch selbst verschuldet, ist Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Chancengleichheit sieht man ja auch viel bei auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt etc. definitiv. Aber ich persönlich sehe das eher als ein gesellschaftliches, also größtenteils als ein gesellschaftliches Problem. Deswegen ist auch so ein Punkt, der mich auch jetzt gerade speziell bei dieser Wahl auch sehr, sehr beschäftigt hat, weil ich habe bei der letzten Bundestagswahl habe ich auch noch immer so drauf geguckt, habe ich mir auch so, es gab immer so Programme, es gab Veranstaltungen, wo halt so Vertreter von Vertreter oder beziehungsweise Anwärter auf dem Bundestag so zusammengekommen sind und halt Muslime angesprochen haben in Moscheen oder in bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man dann halt so ein bisschen den muslimischen Wähler gewinnen wollte. Aber bei dieser Wahl und jetzt auch bei dieser Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen, mit allgemein mit der Thematik, ist mir dann halt aufgefallen, ey, Warum verlangen wir Muslime eigentlich, dass wir explizit genannt werden müssen oder dass wir, also ich sehe dann teilweise irgendwelche Artikel, wo dann halt so gesagt wird, ja, in Wahlprogramm XY kommt Islam nur einmal vor und das auch nur im Rahmen von Sicherheitspolitik. Da stelle ich mir die Frage, ich bin doch in erster Linie erstmal Bürger dieses Landes, wenn es um Wahlen geht. Und da interessiert mich ja das komplette Konzept und das komplette, was in dieser Gesellschaft los ist, sei es Klimawandel und viele Sachen, die wir bis vorhin auch genannt haben. Aber als Muslim, es gilt für mich die Religionsfreiheit, gilt für alle anderen auch. Ich hab die Möglichkeit, von der rechtlichen Seite her mich frei zu entfalten. Aber die Probleme, die uns erwarten, sehe ich eher so in gesellschaftlicher Natur.
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich glaube, wenn es halt, es muss halt auch einen politischen Wandel geben, um halt auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Beziehungsweise umgekehrt geht das natürlich auch. Ich weiß aber, was du meinst. Es ist halt genau das so ein bisschen. Also diese ganzen Sachen, die Muslime eigentlich beschäftigen, sind ja, oder die Grundlagen oder die Grundbausteine liegen ja da schon. Also wenn wir von Neutralitätsgebot reden, müssten wir aber halt erstmal diskutieren, was ist Neutralität? Ich glaube, das ist halt, ich finde, an dem Punkt beispielsweise ist das halt ein sehr großer Punkt, der verschiedenen Sichtweisen, sage ich mal. Ich habe da mal habe da mal halt oder habe oft das Thema diskutiert, auch mit Nichtmuslimen. Und finde da halt auch die Sicht, die haben, halt sehr interessant und die muss man halt da auch berücksichtigen. Zum Beispiel, dass die natürlich, wenn es jetzt um das Kopftuch geht, ist es neutral oder nicht, ist ja beispielsweise die christlich-kirchliche Geschichte in Deutschland, spielt da natürlich eine wesentliche Rolle, dass man sagt, ja, ich will jetzt nicht von einer Nonne irgendwie gerichtet werden oder von einem geistlichen Priester, Papst, was weiß ich was, irgendwie vor Gericht sitzen und dass der mich richtet. Ich möchte von jemandem Neutralem gerichtet werden, so gesehen. Da das eine gewisse Geschichte halt in Deutschland hat, sag ich mal, die Mehrheits- oder die Gesellschaft in Deutschland natürlich dann einen anderen Sicht drauf, als wenn wir Muslime hingehen und sagen, so ja, aber so. Das hat, nur weil ich ein Kopftuch trage, richte ich jetzt nicht nach dem Islam. So, also ich kann auch Richterin oder Staatsanwältin oder was weiß ich sein. Ich kann auch neutral sein. Und was ist schon neutral? Und es gibt ja, man kann ja nie nicht kommunizieren. Also wenn ich einen Bart trage oder wenn ich einen Ohrring am rechten, linken Ohr habe, dann sage ich auch irgendwas aus oder so. Also sind das ja alles nur Anhängsel eines Menschen, aber wenn ich in der Rolle des Staatsvertreters bin, muss ich neutral sein und kann erst danach, wenn ich es nicht bin, ja aus dem Dienst gezogen werden, beispielsweise. Und ich glaube halt einfach, diese Thematik ist sehr wichtig und sollte zum Beispiel mehr diskutiert werden. Und da redet man halt sehr oft einfach einander vorbei.
Definitiv, das ist ja, also deswegen sehe ich das auch unter Muslimen ist das meistens, also ist auch für mich auch sehr oft so Äpfel und Birnen vergleichen, wie zum
Genau.
Beispiel eine Nonne mit einer Kopftuchträgerin zu vergleichen.
Genau.
Das Kopftuch ist eher so ein persönliches Symbol, während eine Nonne in einen Dienst sozusagen tritt mit ihrem, also sozusagen Gott ist ihr Chef, so weißt du? Und das, was sie tut, alles, was sie tut, ist dem unterzuordnen. Also während bei einer Kopftuchträgerin so ein individuelles religiöses Empfinden so für das Kopftuch ist.
Ja.
Ihre Meinung und ihre Aussage, ihre wird sich
Ja.
nicht unbedingt nach dem Schöpfer richten.
Ja, oder zum Beispiel eine Nonne hat ja meistens, trägt sie ja Kleidung nach dem Orden, in dem sie angehört, ne? Das ist ja dann halt eher so Uniform, wobei eine Frau mit Hijab zieht sich an, wie sie lustig ist, ne? Die trägt heute grün, morgen rot, übermorgen schwarz. Und ja, es ist halt es gehört jetzt nicht unbedingt einer Zugehörigkeit zu. Ja.
Ja, und was noch um das Thema jetzt auch nicht. Vielleicht noch ein Punkt, ich will das Thema auch nicht zu sehr ausreizen, finde ich, gerade was so Neutralität angeht und den ganzen Posten oder ganzen Aufgaben, die da drunter fallen, finde ich, sollten auch wir als Muslime nicht so Kopftuchverbot schreien, sondern auch mal vielleicht überlegen, in welchen Positionen ist mehr Neutralität gefragt als in anderen, also in welchen Positionen ist es mehr gefragt als in anderen? Wie zum Beispiel, wir sollten unterscheiden zwischen Richter, Staatsanwalt, Beamter, ausführender Beamter, beziehungsweise jemand, der nur in der Verwaltung sitzt. So, weißt du, was ich meine? Also einen Richter sehe ich anders als jemanden, der in der Verwaltung sitzt.
Ja, das also wird ja schon größtenteils ja gemacht. Also es wird ja nicht alles diskutiert mit darf eine Frau mit Hijab grundsätzlich arbeiten oder nicht, sondern es wird ja schon an Stellen geguckt, wo man zumindest meint, dass es eine Relevanz hat. Ich finde tatsächlich, man sollte erstmal definieren, was Neutralität ist und das aus beiden Sichten, weil da einfach, sage ich mal, verschiedene Sichtweisen sind und die müssen mal diskutiert, debattiert werden und ja, ich finde beispielsweise Neutralität ist für mich durch Vielfalt. Also wenn ich gar kein einheitliches Bild habe, kann ich es gar nicht irgendwas zuordnen. Also wenn alles querbeet ist, ist mir das auch im Endeffekt, fällt mir ein Kopftuch vielleicht gar nicht auf. Also wenn da dann ein Sikh kommt mit seinem Turban und ein Jude mit seiner Kippa und eine Muslima mit ihrem Hijab und sonst wären mit irgendeinem religiösen Zeichen. Also wenn ich alles vor Gericht finde, würde es mir ja gar nicht mehr auffallen. Aber wenn man es irgendwie sagt, so und so muss es sein und alles, was davon abweicht, fällt ja direkt auf. Also wie gesagt, das machen wir vielleicht auch am besten zu.
Genau, zugeschlossen.
Das wäre ein Podcast für sich. Aber um zu der Anfangsfrage zurückzurückzukommen nochmal, also fühlen sich Muslime
Warte, warte,
repräsentiert?
ich hab noch einen. Wir machen dieses Thema zu.
Ja, also würdest du sagen, das war jetzt, ich hatte es ja nur angeleiert, deine Meinung zum Thema fühlen sich Muslime repräsentiert oder Musliminnen?
Also wie gesagt, also ich hatte das ja so ein bisschen ausführlicher bezüglich dieser Sonderrolle oder diese Sonderrolle, die Muslime erwarten oder die Muslime von also ein Teil von Muslimen halt diese Sonderrolle, die man erwartet oder denkt, man hat sie nicht. Und dementsprechend so argumentiert und sagt so, ja, wir finden dort gar nicht statt.
Ja, also würden wir jetzt sagen, also grundsätzlich denken wir, dass Muslime sich nicht repräsentiert fühlen,
Ja.
zumindest Bauchgefühl.
Und bauchgefühlmäßig. Und dann
Ja.
halt die Frage, warum und muss man?
Genau, muss man. Ich finde, dass es halt die ganzen, wie gesagt, wie ich ja eben schon gesagt habe, sind ja die Bausteine, sind ja gelegt, die Grundbausteine. Man müsste es halt auch nur, also von der Theorie auch in der Praxis umsetzen. Also dass zum Beispiel Antirassismus, Anerkennung als Körperschaft beispielsweise oder Chancengleichheit oder Neutralitätsgebot sollte man halt wirklich einfach an den Tag bringen. Genau, und ich glaube, damit könnten wir eigentlich schon zu den Wahlprogrammen wechseln, um da nochmal zu gucken, was die Parteien so machen. Aber bevor wir damit starten, würde ich vielleicht nochmal kurz auf die Tipps und Tricks eingehen, die wir also vielleicht bevor euch sagen oder bevor ihr jetzt anhand dessen, was wir euch erzählen, vielleicht den einen oder anderen bevorzugt oder irgendwie doch verwerft. Was sollte man beim Wählen allgemein irgendwie beachten?
Jetzt ernsthaft oder?
Ja,
Nein,
ernsthaft.
Spaß. Ich habe gerade so, ich weiß, ich habe wieder so Kopfkino. Ich denke, ich wollte gerade sagen, keine Stifte mit Geheimtinte benutzen.
Ja, genau.
Nein, und bevor wir so auf die Programme kommen, ja, es gibt ja so eine Bundestagswahl oder das Wahlangebot ist ja sehr vielfältig. Und für uns ist ja zu einem großen Teil meistens ja immer nur so, dass der Standard so geläufig, das sind so die Parteien, die wir so kennen, also die so etabliert sind und die auch eine Chance haben, über die 5%-Hürde zu kommen, und dementsprechend auch eine Wahrnehmung haben in der Gesellschaft. Und es gibt ja ganz viele Kleinstparteien. Und es gibt ja halt, es gibt ja, man sagt ja im Grundsatz sagt man ja, man soll wählen gehen, weil jede Stimme, die man nicht, also die nicht stattfindet, wertet zum Beispiel Parteien wie also Parteien, die weit rechts vom Spektrum, sind, den wir so in der demokratischen Vielfalt haben. Und das kann man auch auf die Kleinstparteien auch noch weiter ausführen, dass beispielsweise, also es gibt ja Parteien, die sich einem Thema zugeschrieben haben. Gehen wir mal jetzt, sagen wir mal, es gibt irgendeine Partei, die sagt, ja, Muslime vor, noch ein Tor, so, weißt du? Das ist eine Partei, die hat eine gewisse Grenze, was ihr Potenzial angeht. Und sie würde sich jetzt gesamtgesellschaftlich jetzt nicht unbedingt thematisch um alles kümmern. Und dementsprechend, wenn ich dort meine Stimme lasse, findet meine Stimme nicht dort statt, also in den etablierten Parteien, die tatsächlich Chancen haben, also zu gestalten und umzusetzen in diesem Land, würde ich somit auch wieder Parteien beziehungsweise Themen wieder aufwerten, die eher weit rechts sind.
Also im Endeffekt würde ich entweder mit Nichtwählen gehen, beziehungsweise Kleinstparteien, die jetzt, sage ich mal, keine reelle Chance haben, die 5%-Hürde zu meistern, würde ich die wählen. Also man oder wenn, wie man es ja kennt, wenn diese Wahlzettel analysiert werden und ausgerechnet werden, dann kommt ja, was weiß ich, CDU so und so viel Prozent, SPD so und so viel Prozent, Grüne so und so, FDP so und so viel. Und die richten sich ja eigentlich nur an den Prozentsatz dessen über die 5%-Hürde. Also da wird
Nee,
ja.
die rechnen sich schon nach allen. Also die haben ihre Stimmen und dann ist das ja meistens, aber wenn man in diesen wenn bei diesen Abzählungen gibt es ja sonstige, da fallen diese ganzen Stimmen der Kleinstparteien hin. Da sind ja meistens auch immer so um die 5% so. Die 5% der Stimmen gehen auf Kleinstparteien. Aber diese Stimmen, wenn ich die zum Beispiel bei einer Partei lasse, dessen Programm mich anspricht, wo ich sage, ey, die haben eine reale Chance, was zu bewegen, dann sehe ich meine Stimme doch lieber nicht in diesem Balken, in diesem grau unterlegten Balken Sonstiges, sondern vielleicht irgendwo in einem schwarzen, grünen oder roten. Kommt drauf an, was ich präferiere.
Also nicht wie bei Nichtwählen. Also wenn man nicht wählt, dann gibt man ja so gesehen ja auch ja keine Stimme ab, aber man vergrößert die Stimme von anderen
Genau, ja.
Parteien, die für einen vielleicht absolut. Also wenn man jetzt antirassistisch unterwegs ist und man wählt eine rechtspopulistische Partei, man würde nie im Leben eine rechtspopulistische Partei gewinnen, aber indem ich nicht wählen gehe, würde ich die eigentlich auch nur stärken, weil
Genau,
deren Wählerschaft gestärkt wird.
weil die haben eine gewisse Wählerschaft. Die sagen wir, die haben 1.000 Stimmen auf jeden Fall von 10.000 Stimmen. Mögliche Stimmen, wenn aber anstatt 8.000 wählen gehen, nur 6.000 wählen gehen, dann sind diese 1.000 Stimmen viel mehr wert, als wenn tatsächlich die 10.000 beziehungsweise annähernd wählen gehen.
Lustig. Aber bei Wählerschaft von Kleinstparteien geht es eher nur dann damit, vielleicht, wenn man, sage ich mal, wenn eine kleinere Partei für einen so das 100% erfüllen würde, wie du eben sagtest, keine Ahnung, sage ich mal, ich bin im Dackelverein und das ist eine Dackelpartei und ich will auf jeden Fall Dackel vor noch ein Tor sagen, würde ich vielleicht eine andere Partei eher wählen, weil die auch Tierschutz auf der Fahne stehen hat, weil ich weiß, da wären auf jeden Fall meine Stimme oder wäre meine Stimme viel besser oder würde meine Stimme viel mehr ausrichten, als wenn ich irgendeine Partei wählen, die es so sehr wahrscheinlich sowieso nicht schafft. Ja.
Und was man noch sagen muss, wie gesagt, also Kleinstparteien haben auch ihre Berechtigung. Das ist alles vom Grundgesetz abgedeckt, vom Wahlgesetz. Ihr seid frei zu wählen, was ihr wollt. Das ist halt nur so ein Gedankenspiel, was man dann halt so, was man im Hinterkopf haben sollte,
Ja. Definitiv. Also das war jetzt keine Ansage, keine Kleinstparteien anzuwählen, sondern einfach, man sollte sich so ein bisschen nebeneinander legen, wofür hingeht. Und viele wissen das halt einfach nicht und setzen einfach ihren Kreuz. Also man sollte es wissen und dann entscheiden, was man macht. Und das steht natürlich jedem frei. Genau.
Jetzt gehen wir rüber.
Gehen wir rüber. Also wir gehen rüber zu den Parteiprogrammen mit der Sicht, was haben die etablierten oder die großen bekannten Parteien zumindest, also wir gehen jetzt nicht auf die Kleinstparteien, was haben die so zum Thema Islam-Muslime oder Musliminnen so bei sich stehen. Und würden wir mit der CDU beginnen, oder beziehungsweise würden wir halt auch Themen, sage ich mal, benennen, die halt Muslime oder muslimische Interessen irgendwie haben.
Ja.
Ja, das wäre ja zum Beispiel bei der CDU ein Thema, was bezüglich Islamfeindlichkeit in ihrem Parteiprogramm zu finden ist, ist zum Beispiel, dass ja, Rechtsextremismus nochmal explizit genannt wird, jedoch Islam, also Rechtsextremismus nochmal irgendwie explizit genannt wird, im Gegensatz zu dem, was die in ihrem Wahlprogramm 2017 drin standen hatten. Und die wollen beispielsweise so Cold Cases Straftaten nochmal aufleben lassen, sprich Cold Cases sind ja Straffälle, die irgendwie in irgendeiner Schublade verschwunden sind, weil man da nicht weitergekommen ist, beziehungsweise da vielleicht auch nicht ausreichend ermittelt wurde, wollen die halt, was rechtsextreme Taten angeht, da nochmal erneut geprüft werden, inwiefern das vielleicht einem rechtsextremen Hintergrund anzurechnen ist.
Mhm.
Genau, Islamfeindlichkeit wird nicht in einem eigenen Abschnitt so wirklich genannt, aber wird halt dem Thema Rassismus irgendwie untergeordnet, soll aber halt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden und wird so erwähnt, dass es halt für uns alle oder für die Gesamtgesellschaft ein Problem ist und nicht nur für Muslime.
Also so ein bisschen der Grund, also ein bisschen dieser Übergedanke, den ich vorhin so ein bisschen geäußert habe, dass so Rechtsextremismus so der Überbegriff ist, beziehungsweise Rechtsextremismus parallel, würde ich jetzt sagen, so Menschenfeindlichkeit, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
genau.
ist so der Überbegriff, und darunter fällt dann halt auch islamische Feindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und halt noch die ganzen anderen Ismen und noch die ganzen anderen
Genau, das ist das halt. Und das ist halt wieder, wie wir eben auch gesagt haben, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wenn man das so versteht, was ja erstmal voll gut ist, muss man es halt, wenn man es halt auch so durchgängig durchzieht, wäre das ja auch vollkommen okay. Also für mich wäre es ausreichend. Andere haben vielleicht, wollen dann doch irgendwie Islamfeindlichkeit explizit genannt haben.
Ja, also sehe ich, also für mich ist das, Rassismus ist ein Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Natürlich unterscheidet man dann halt auch zu den gewissen Gruppen. Und jede Gruppe hat dann wieder so ihre eigene, zum Beispiel Antiziganismus hat andere Auswirkungen wie antimuslimischer Rassismus, wie Antisemitismus, etc. etc.
Ja. Ja.
Ja. Dann kommt so als nächstes kommt so dieses, also das ist ein Thema, was uns ja schon so einige Wahlen jetzt begleitet, was die letzten 20 Jahre so ein bisschen richtig krass auf der Agenda steht, ist halt Islamismus. Also es steht schon länger, aber so die Auswirkungen von Islamismus sind, glaube ich, erst seit 20 Jahren so ein bisschen so extremst, treten einem so extremst entgegen. Und das ist, glaube ich, auch so wie zu jeder Wahl ist das wieder, nimmt das immer einen sehr also einen etwas größeren Abschnitt in dem Wahlprogramm auch der CDU ein. Die behandeln das halt in zwei verschiedenen Abschnitten in ihrem Wahlprogramm, und zwar teilweise unter dem Überbegriff der extremistischen politischen Ideologie, die zu bekämpfen die CDU versucht oder gerne möchte. Und in dem anderen Abschnitt, dass dem Islamismus sozusagen die Basis genommen wird und er auch nicht mehr in Hinterhofmoscheen etc. Durch ausländische Geldgeber unterstützt wird. Also man möchte den sozusagen die Basis sozusagen nehmen. Ja. Und als Lösung, oder ich verstehe das mal als Lösung, was die CDU unter anderem nennt, ist zum Beispiel die Ausbildung von ImamInnen in Deutschland, dass man sozusagen eine Basis schafft, wo eine also wo ein Islam, nicht ein Islam gelehrt wird, das hört sich mal, ich weiß nicht, wie die CDU das sieht. Ich denke mal, dort wird man das bestimmt doch so sehen, dass ein Islam gelehrt wird, der friedlich ist.
Ja, also eher, wie gesagt, halt dieses nicht auslandsfinanzierte, sondern ich finde zum Beispiel diesen Aspekt jetzt allgemein von dem Parteibuch halt sehr wichtig, dass wir auch als Deutsch, also als Deutschmuslime anerkannt werden. So wie was wir eben
Ja.
gesagt haben, was kann die Politik tun, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, wäre für mich zum Beispiel auch, dass es halt einfach eine etablierte Islamwissenschaft in Deutschland gibt und ausgebildete Menschen, die auch hierzulande ja, so eine Imam-Ausbildung absolvieren können. Genau. Dann würde ich kurz so eine kurze Kritik, die so aufgegangen ist bezüglich jetzt den Bundestagswahlen hinsichtlich der CDU, ist ja, dass die sehr viele Wahlplakate natürlich wie alle anderen Parteien überall hingehängt haben, wo nur möglich. Aber es waren halt ausschließlich weiße Menschen drauf zu sehen. Das wurde dann besonders online, aber auch von der Presse aufgegriffen und kritisiert, dass es zu weiß war einfach und dass man da auch so ein bisschen Vielfalt hätte abbilden können.
Ja, und das ist ja auch so, empfinde ich so, geht so ein bisschen durch, geht so ein bisschen durch das gesamte Programm der CDU, dass man halt so eine, so, dass man dort diese Diversität halt auch vermisst. Also die haben ihr Wahlprogramm eigentlich gut abgebildet auf ihren Wahlplakaten.
Ja.
So als neutrale Meinung.
Wie gesagt, ich versuche mich mit Meinungen zurückzuhalten. Deswegen würde
Ja.
ich sagen, schauen wir einfach mal, was als nächstes so passiert bei der SPD.
Ja, also die SPD, da geht's auch wieder los mit antimuslimischen Rassismus. Und zwar greift die SPD das auch einmal in einem Kontext, also nicht direkt, also nicht jetzt mal abgesehen von antimuslimischen Rassismus, greift die SPD das schon in einem Programmpunkt auf, wo sie auch die Unterdrückung, also die Rolle Chinas in der Weltpolitik und unter anderem wird dort dann halt auch die Rolle der Uiguren und die Unterdrückung der Uiguren genannt und dass sie zu verurteilen ist. Was antimuslimischen Rassismus angeht, auch ähnlich wie bei der CDU, er wird zusammen mit anderen Unterdrückungsformen genannt und wird halt auch als Problem angesehen. Nur empfinde ich, dass bei der SPD dem ein bisschen mehr Raum gegeben wurde im Wahlprogramm.
Ja, zum Thema Islamismus findet sich auch was im Parteibuch, im Parteiprogramm von der SPD. Und zwar fordern oder wollen sie so eine Art, also wollen die da natürlich mit harter Hand, ähnlich wie wir es bei der CDU gelesen haben, dagegen Islamismus vorgehen. Und sprechen von einem Frühwarnsystem des Verfass also dass der Verfassungsschutz so als Art Frühwarnsystem agiert oder funktioniert oder fungiert, dass man verfassungsfeindliche Organisationen verbietet, aber da gehen die halt auch nicht groß drauf ein, was sie da genau mit meinen. Genau, die schreiben dann beispielsweise auch oder sprechen von einem konsequenten Eingreifen beim Islamismus und reden halt im Allgemeinen halt auch über Terrorbekämpfung und Tätigkeiten gegen den Extremismus. Jedoch im Großen und Ganzen wird nicht erklärt, genau, was sie damit meinen. Also zum Beispiel mit Frühwarnsystem, was meint man genau damit? Wann fängt früh an? Wann hört spät auf?
Ja.
Beispielsweise da ja, fehlen so ein bisschen Details. Das sind manchmal halt so Worthülsen, die so oder so verstanden werden können. Ja, Details finden sich halt einfach nicht zu dem Thema. Aber sie wollen auf jeden Fall was dagegen tun.
Ich finde, auch wenn es jetzt nicht so ins Detail geht, finde ich, hat man sich dann schon, also gerade wenn es um Islamismus geht und Islamismus halt neben dem Rechtsextremismus eine große Gefahr ist, finde ich, hat man doch ein bisschen mehr das Gefühl, dass man drüber nachdenkt. oder dass man
Ja.
es angehen möchte oder weiterhin als weiterhin
Ja.
angeht.
Aber das Problem, und deswegen finde ich das auch so, also Problem ist, man muss das definieren, so, weil wie man in den letzten Jahren jetzt allgemein gesehen hat, wird mit Islamismus so um sich geworfen und ja, wann fängt Islamismus an, wann hört es auf, wann ist man verfassungsfeindlich, wann nicht. Das sind halt so Grenzen, die man definieren kann, definitiv, aber nicht definiert werden. Und ja, die dann halt zum Beispiel auch Religionsfreiheit, also jetzt aus meiner Sicht nicht, aber das öffnet viele Tore, sage ich mal. Und deswegen wäre es halt schon wichtig, das zu definieren. Genau. Schauen
Ja.
wir weiter.
Ja, dann gehen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber zu der Partei, die definitiv am meisten zu sagen hat, was zum Thema Islam.
Ja,
Aber
genau.
bei der Partei werden auch die meisten Muslime sich denken so, okay, genau, von der Partei wollen wir eigentlich nichts zu dem Thema hören. Und zwar ist das die AfD.
Genau, die Alternative für Deutschland, so nennt
Ja,
sich zumindest die Partei.
die Alternative. Also die steigen ja so radikal ins Thema ein, und zwar Kopftuch und Burka. Also die AfD ist so ein radikales Burka- und Niqab-Verbot in der Öffentlichkeit, weil es nicht zur deutschen Leitkultur passt, was auch immer deutsche Leitkultur ist und was auch immer solche Verbote bringen oder nicht bringen, sei mal dahingestellt. Und dann halt wird das Kopftuch auch wieder absolut in den Fokus gerückt und halt soll auch verboten werden im öffentlichen Dienst und natürlich auch unter Schülerinnen. Und die AfD ist ja so, also da lässt die AfD so ein bisschen ihre feministische Seite dann halt auch so spielen, um die Selbstbestimmung muslimischer Frauen in der Integration dazu beizutragen.
Na gut, da muss ich intervenieren. Ob das dann Feminismus ist, lassen wir mal andere Leute entscheiden. Ich würde es jetzt nicht darunter packen, aber okay.
Ja, das ist AfD-Feminismus, deswegen alternativer Feminismus für Deutschland.
Genau.
Ja.
Ja, aber da fällen also Themen auf. Burka, Niqab wird erwähnt. Ein minimaler Teil, der muss also eigentlich ein total irrelevanter Anteil, also an Personen jetzt festgemacht ist, ist ein irrelevanter Anteil. Dass man da, dass man das so, ja, dass man das so präsent behandelt oder so, genauso wie, ja, so Leitkultur, wie gesagt, ist halt, ja, was ist Leitkultur? Und ist
Ja.
Vielfalt nicht auch eine Leitkultur?
Und dann zeigen sie gerade, und dann zeigen sie, wo man ihnen diesen Feminismus, den ich ihnen gerade gegeben habe, wieder total absprechen kann, ist dann halt, dass dann so von so einer Errungenschaft, die die letzten Jahre auch krass aufgebaut wurde, wie das Antidiskriminierungsgesetz, das wird von Seiten der AfD abgelehnt. Also Diskriminierung, what?
Ja, und wie man es vielleicht schon aus gewissen politischen Reden und Debatten aus Richtung der AfD kennt, ist halt das Thema Islamisierung immer ein großes Thema. Auch in dem diesjährigen Wahlprogramm wird halt gesprochen von ja, Islamisierung in Deutschland und auch in der Türkei wird darüber geredet. Das ist so Fun Fact. Und genau, und man bespricht oder prangert so ein bisschen die falsch verstandene Toleranz vom Islam in Deutschland an und ja, geht dann Richtung Parallelgesellschaften und das wäre ja ein Treiber für Parallelgesellschaften etc. Ja, sowas in der Art findet man im Programm der Alternative für Deutschland, was Islamisierung angeht.
Was ich hier total weird finde, ist, ne, dass der Punkt mit, dass die Türkei erwähnt wird und auch der, also die Islamisierung der Türkei auch herangezogen wird. So, das zeigt mir so, dass das wieder einfach nur man hat so eine Brücke gesucht. Wie kann man Islamisierung noch mehr in den Fokus rücken, dann Islamisierung in der Türkei? Du willst doch in den deutschen Bundestag und nicht ins türkische Parlament. So, weißt du? Oder du strebst doch keine gesellschaftliche Veränderung in der Türkei an.
Ja. Zur AfD könnte ich auch sehr viel sagen, aber ich halt mich zurück.
Alles neutral, Bro. Alles neutral.
Ja.
Ja,
Zieht sich
dann
weiter.
zieht sich weiter bezüglich Islamismus und Terrorismus. Der Islamismus ist die größte Bedrohung in Deutschland, auch für die internationale Staatengemeinschaft, was auch wieder so ein bisschen für mich so ganz viele Fragezeichen aufwirft. Aber es ist das Programm der AfD. Ihr sollt es wissen. Ja.
Genau, wenn wir dann vielleicht auf die rechtliche Quelle oder rechtlichen Aspekte sehen, die die AfD in Bezug auf Islam nennt, sprechen sie sich beispielsweise gegen den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts für Muslime oder für muslimische Organisationen aus. Also sie wollen, also das ist ja auch immer ein Verlangen eigentlich von vielen Muslimen in Deutschland, dass man als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt wird, sprich, dass man halt ein fester Bestandteil ist. Das jetzt auszuführen, würde vielleicht auch den Rahmen sprengen, also ähnlich wie es das Christentum oder auch zum Beispiel die Ahmadiyya es geschafft haben, wollen es ja Muslime auch, dass man ja ein staatlich oder ja Körperschaft wird. Da spricht sich im Programm die AfD klar dagegen aus. Und ja, sage ich mal, also die Aussagen, die man da findet, ist halt zum Beispiel, dass halt der Islam im Allgemeinen einen Herrschaftsanspruch hat und die Scharia einführen möchte, etc. pp. Das war auch, was wir halt eben so ein bisschen gesagt haben. Man muss ja Islamismus definieren und auch sowas, was wir eben gelesen haben, Frühwarnsysteme. Das war genau das beispielsweise, was ich meine. Man kann schnell verallgemeinern, man muss da sehr sensibel sein und ja, Linien ziehen. Ja, sagt, dass der Islam zum Beispiel eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, beziehungsweise wollen die auch stark ja, die Glaubensfreiheit, beziehungsweise dass der säkulare Staat so ein bisschen bedroht ist durch den Islam. Das kann man so ein bisschen daraus lesen.
Ja, da sind wieder so ganz viele interessante Aspekte, zu denen man auch echt viel mehr sagen könnte. Vielleicht nur zum einen Punkt, dass mit dieser, also die Meinung oder die Sicht der AfD, dass der Islam einen Herrschaftsanspruch hat, ist meines Erachtens so gar nicht so zu verübeln, finde ich, weil wir haben vorhin über einen Teil der Muslime geredet, die Wahlen für verboten halten, also für Haram. Und gleichzeitig genau solche Systeme anvisieren, wie vor denen hier die AfD warnt, so weißt du? Oder beziehungsweise was sie für eine Meinung hat.
Ja.
Aber ich will es da nicht so sehr in die Länge ziehen. Vielleicht noch, also das Ganze, was wir hier gerade so gebracht haben, oder das Ganze, was wir bezüglich der AfD und Islam, was in deren Programm vorkommt, kann man noch zusammenfassend sagen. Also die AfD hat, wie zum Beispiel andere Parteien dem Klima ein eigenes Kapitel gewidmet haben, hat die AfD konsequent dem Ganzen ein ganzes Kapitel gegeben und dementsprechend haben die da viel zu sagen. Also da dürften Muslime eigentlich gar nicht so traurig sein, weil die AfD sehr viel über den Islam zu sagen hat.
Genau. Na, ups, ja. Da sollte sich jeder seine Meinung bilden, ob das dann so gut für den Muslim ist oder nicht. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass zum Beispiel auch in diesem Kapitel da auch nochmal hervorgehoben wird, dass man den muslimischen Antisemitismus verfolgen sollte und dieser geahndet werden soll. Finde ich, also ich bin auf jeden Fall, sollte allgemein der Antisemitismus verfolgt und geahndet und streng bestraft werden. Ja, genau.
Ja, aber dazu sagen, um die Neutralität zu wahren, sagen wir da jetzt nichts mehr zu.
Genau.
Ja, dann geht's jetzt in Richtung FDP.
Yes, die FDP.
Die FDP, also die FDP startet da auch, also zum Thema Toleranz und Gleichheit empfinde ich das ich persönlich wieder so als so typisch liberalen Gedanken, dass die FDP betont die Gleichheit und insbesondere die Chancengleichheit aller Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft und Religion. Und auch zum Beispiel angestrebte freiheitliche Recht, also dass der Mensch also halt das angestrebte freiheitliche Recht besitzt, sich frei zu entfalten und seine Religion frei auszuüben. Also ein meines Erachtens sehr liberaler Gedanke, was auch was der Partei auch sehr entspricht.
Genau. Ja, sonst führen sie das natürlich konsequent weiter und wollen ja, dass muslimische Gemeinden von liberalen und progressiven Personen geleitet werden. Also sprich, so ist das so ein bisschen, dass die halt da auch versuchen, ja, da so ein bisschen einen Umschwung zu bringen. Hier steht vielleicht auch nicht genau, wie die das Ziel erreichen wollen. Ja, und unter anderem sollen dann, wie eben, was war das für eine Partei? Ich glaube, das waren die SPD oder nee, die CDU war das, die hat auch die Ausbildung von ImamInnen in Deutschland anstrebt und somit halt so ein bisschen den Cut zur ausländisch geführten islamischen Theologie in Deutschland.
Ja,
Genau.
wobei sie dann ja dementsprechend ja auch schon Initiativen, also wobei sie also sowohl die CDU jetzt auch als die FDP, mit diesen Punkten ja auch schon gewisse Entwicklungen in Deutschland ja auch schon somit auch erwähnen, wo man diesen Gedanken ja auch schon pflegt und umsetzen möchte, also die Ausbildung von ImamInnen in Deutschland zu gewährleisten.
Richtig.
Also ist schon sehr nah an der Realität teilweise. Auch zum Punkt Islamismus hat die FDP selbstverständlich dem Thema geschuldet, auch was zu sagen. Und zwar geht es da sehr viel auch um Prävention, also vor allem um Prävention, dass bestehende Projekte verlässlich finanziert werden, weiterhin, um halt vor allem islamistischer Radikalisierung entgegenzutreten. Und die freie Gesellschaft, die auch immer wieder genannt wird im Programm, wird halt auch von Extremismus und Terrorismus bedroht. Deshalb sollte eine Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz und der Präventionsarbeit, sowohl und der Präventionsarbeit da auch eingebunden Forschung und Aussteigerprogramme sollte ausgebaut werden. Also Handeln und eine auch konkrete Forderungen finde ich jetzt, dass auch konkret auch was Lösungen genannt werden.
Ja. Gut, dann würde mal schauen, was die Linken so sagen. Auch zum Thema antimuslimischen Rassismus findet sich was in deren Wahlprogramm. Und zwar will die das ganze Thema Hilfs- und Präventionsangebote ja nicht unbedingt weiterführen, beziehungsweise nur in der aktuellen Förderperiode noch sehen und danach mehr einen großen Fokus auf das Thema rechte Gewalt und Aufklärung gegen rechte Gewalttaten setzen, wie zum Beispiel die Morde des NSU, Attentat in Hanau. Also das wäre so ein bisschen mehr deren Fokus und somit sprechen die sich halt auch ganz klar und deutlich gegen antimuslimischen Rassismus aus. Ja, aber fahren dann halt, sage ich mal, ja, einen anderen Kurs, als wie wir es gerade beispielsweise bei den FDPlern gehört haben.
Was ich auch interessant finde, dass die Linken halt auch zu der Thematik auch nochmal, also dass sie intensiver auf das Programm eingehen. Also wer Interesse hat und sich das Programm anschauen möchte, genau jetzt von der Linken oder auch von allen anderen, die bisher genannt wurden, sieht dann halt auch, dass, Entschuldigung, dass etwa das zu der Thematik etwas intensiver was gebracht wird. Ja. Dann hat die Linke hat auch zu diesen rechtlichen Aspekten auch so auch etwas in ihrem Programm, und zwar wie vorhin auch bei der FDP, nee, bei der was die AfD sozusagen nicht möchte, dass es zum Beispiel anerkannte Religionsgemeinschaften geben, also eine islamische anerkannte Religionsgemeinschaft geben soll, geht die Linke den umgekehrten Weg und sagt, man sollte den christlichen Vorhandenen in diesem Land auch gleichstellen. Als Beispiel nennt die Linke dann halt auch muslimische Feiertage. Da werden vor allem die muslimischen Arbeitnehmer sich freuen.
Also ich glaube, es wäre ich glaube, also wer sich dagegen wehrt, also wenn man jetzt die muslimischen und die christlichen Feiertage frei hätte, bezahlt, da dürfte es doch, also von mir aus nimmt alle anderen Feiertage auch noch dazu. Also immer herbei, ich feiere mit.
Dann wird nur noch gefeiert.
Also sehr gerne. Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann mal die 4 Tage Woche oder die ich glaube 4 Tage Woche wird doch irgendwo
Ey,
eingefügt.
ich habe damals mal so einen interkulturellen Kalender gehabt, ne? Glaub mir, wenn alle Feiertage kommen, die jegliche Religionsgemeinschaft und whatever hat, ne, dann gibt es nur noch die Eintagewoche.
Ja, super. Wäre ich für.
Ja, ist dabei.
Ja,
Plus noch hier Grund, wie heißt das nochmal, dieses bedingungslose Grundeinkommen plus alle Feiertage. Ready, set, go.
Sick. Sondern nur irgendwie vernünftig umgesetzt werden.
Ja,
Ja,
die Linke
dann.
geht dann, die Linke geht dann halt vielleicht auch noch auf das Thema Religionsfreiheit ein, und hier wird auch noch mal gewarnt, beziehungsweise möchte die Linke dann halt auch vor Diskriminierung schützen, einhergehend mit der Religionsfreiheit.
Ja, und sonst, was du eben, sage ich mal, bei der AfD also den AfD-Feminismus bezeichnet, das kann man jetzt hier unter linken Feminismus bezeichnen. Deswegen nimmt den Begriff jetzt nicht zu ernst. Da gibt es verschiedene Ausprägungen zu. Die Linken sagen beispielsweise oder stellen sich gegen ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz und begründen das auch nochmal betont mit der Aussage, dass es die Selbstbestimmung der muslimischen Frau ist. Und deswegen ja, sprechen sie sich gegen ein Kopftuchverbot aus.
Ja, ich würde
Dann
sagen, last but not least,
The Greens.
the Greens,
Die letzte Meile, The Green Mile.
the Green Mile. Die Grünen haben zum Thema Islam, Muslime, geht es dann auch los mit Islamfeindlichkeit. Und zwar möchten die Grünen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde aufgewertet sehen, und diese soll dann auch besser ausgestattet werden und mit einer vom Bundestag gewählten Leitung. Dementsprechend will man dann halt mehr, also wie soll ich das sagen? Die Antidiskriminierungsstelle ist momentan, wie wir schon zu Beginn auch so ein bisschen gesagt hatten, dass es so eine große Errungenschaft ist, aber halt noch so ein bisschen unterbewertet. Und das möchten die Grünen halt nochmal aufgewertet sehen. Sie wollen investieren in Forschung zur Diskriminierung und Rassismus. Antirassismus, Antidiskriminierung und Postkolonialismus sollen in der Lehrerinnenausbildung und in den Lehrplänen verankert werden und explizit erwähnt das grüne Programm auch, dass MuslimInnen stärker zu schützen sind. Und halt so, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, sondern halt auch Präventionsprogramme sowie Schutzkonzepte für muslimisch gelesene Menschen geschaffen werden. Ja, also auch wieder sehr, sehr detailliert, empfinde ich. Und auch ein bisschen, man hat das Gefühl, also man hat hier mehr das Gefühl, dass man sich Gedanken gemacht hat.
Ja, noch ein Punkt, der auch da reingehört, ist, dass die Linke, die Grünen, sorry, dass die Grünen eine Einrichtung eines öffentlichen Archivs über rechten Terror beziehungsweise auch über den NSU-Komplex, verlangt beziehungsweise umsetzen möchte. Ja, das fand sich in dem Parteiprogramm auch.
Ja, bei den Linken, ja, genau. Ja.
Bei den Grünen, schon in der Grünen
Ja,
Partei.
ja, ja.
Genau. Dann findet man noch weiteres zum Thema Terrorismus, Islamismus. Sie schreiben da oder fordern eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden und eine konsequente Überwachung von sogenannten GefährderInnen. Auch hier muss man, finde ich, bei solchen Punkten halt auch klar definieren, was ist ein Gef oder was sind GefährderInnen. Wollen Ausbau von Aussteigerprogrammen, wie Hilfe und Beratungsangebote für Opfer und Angehörigen und deren Angehörige irgendwie ausbauen, wollen Fonds einrichten für Opfer von rechtsextremer Gewalt, von rassistischer Gewalt, aber auch von islamistischer Gewalt. Setzen auch auf Schutz der öffentlichen Sicherheit vor gewaltbereitem Extremismus durch effektive, intersektionale, ausgerichtete Präventionsarbeit.
Ja, da hat man ja gerade schon gesagt, empfinden das auch als sehr detailliert. Im Gegensatz zu CDU, wie wir das am Anfang genannt haben, gibt es hier auch noch mal so, by the way, zum Thema Kampagne, hat die Grüne sich für den entgegengesetzten Weg entschieden und versucht in ihrer Kampagne ethnisch-kulturelle Vielfalt darzustellen. Und im Zentrum stehen dabei halt die klaren Themen Klima, Ökologie, sowohl als auch Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit. Religion ist zwar kein Thema, aber Antirassismus. Aber die Aktion im Großen und Ganzen ist sehr divers aufgebaut. Also und versucht, das Deutschland von 2021 so ein bisschen widerzuspiegeln.
Genau, man findet halt schwarze Menschen, weiße Menschen, POCs, sage ich mal. Man kann da halt Verschiedenes in den Kampagnen sehen. Wir hatten es dann, sage ich mal, um es mal übereinander zu legen zu der CDU, was halt als Kritik da bei denen im Internet und online sehr stark aufgekommen ist, dass sie da halt nur weiße Menschen auf deren Plakate beispielsweise abgebildet haben.
Ja, also die ganzen Punkte, die wir so erwähnt haben, zu allen Parteien, CDU, SPD, Grüne, Linke und AfD, dessen Wahlprogramme findet ihr online, und könnt das, was wir gesagt haben, auch nochmal nachlesen. Vielleicht wollt ihr uns kontrollieren.
Ja, und ich denke, auch auf der Instagram-Seite werdet ihr von Islam ist jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Bundestagswahl mit dem Thema nochmal gefüttert werden. Also da ruhig folgen und interessiert nachlesen. Wenn Fragen sind, könnt ihr euch natürlich gerne ans Team wenden. Und Rückmeldungen, Feedback etc. wird gerne aufgenommen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen ja, einen Ausschnitt geben für Themen, die vielleicht für den einen oder anderen Muslim relevant sind. Geht auf jeden Fall wählen, tut das. Informiert euch vielfältig und divers.
Vielleicht kann man auf dem Wege nochmal zum Beispiel verweisen auf den Wahl-O-Mat. Also das ist ein Programm, was man sowohl als Webseite, sowohl als App auch zur Verfügung steht, wo man halt anhand von, ich glaube, 32 Fragen.
Irgendwie sowas, ja.
Wird dann halt so.
Hast du gemacht?
Ich habe das gemacht, ja.
Okay, ich auch.
Ja.
Ich habe mich gewundert.
Hast du alle Parteien angeklickt oder nur die großen?
Beides, ich habe es beides mal gemacht. Als ich alle Parteien gemacht habe, war ich gewundert. Ich war auch, ja.
Ich habe auch erstmal alles angeklickt, dann war ich auch verwundert, was es für Parteien gibt, die meine Tendenz so abdecken. Und dann habe ich das zweite Mal die großen fünf. Und halt noch so Parteien, die ich kenne und wo ich sie sehe, dass das so in meine Richtung tendiert. Und beim dritten Mal habe ich dann nur die großen so nochmal hinterlegt.
Du musst auch direkt über drei, macht er dreimal.
Ja, ja. Ja, weil auf einmal standen Parteien in dem Kontext neben meiner präferierten Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, so, what? Kann doch nicht sein, Bros. Ja, auf jeden Fall. Wahl-O-Mat kann man machen, ist eine Hilfe, definitiv. Es gibt auch noch andere Konzepte, die aufgebaut sind, wie der Wahl-O-Mat. Könnt ihr euch auch im Netz informieren. Da gibt es auch noch andere Programme, die so ähnlich funktionieren oder die versuchen auf jeden Fall, das Thema Wahlen auf eine leichtere Stufe zu stellen und euch so eine bessere Entscheidungshilfe zu sein.
Ansonsten vielleicht auch selber Wahlprogramme lesen. Heutzutage auch durch das digitale Zeitalter kann man auch mit Steuerung F eine Suchfunktion eingeben, irgendwelche Schlagwörter suchen und vielleicht dann so vielleicht schneller zu überfliegen, weil ich glaube, komplett im Detail lesen das die wenigsten. Aber es ist auf jeden Fall, sollte man vielleicht reinschauen, wenn es einen interessiert oder wäre auf jeden Fall ratsam. Genau. Hast du noch was für die Zuhörerschaft?
Ja, wenn ich vielleicht noch eine Empfehlung geben kann, ist gerade zu dem Thema, wie wir das jetzt behandelt haben, unter dem Aspekt von Muslimen, gibt es da auch nochmal von der Alhambra-Gesellschaft eine Videoreihe, die auch auf der Instagram-Seite und auch auf der YouTube-Seite von der Alhambra-Gesellschaft zu finden ist. Wo die Alhambra-Gesellschaft Fragen beziehungsweise Statements von Vertretern der Parteien, der großen Parteien, die im Bundestag sind, in Videoform. Beispielsweise spricht Armin Laschet für die CDU, Katrin Göring-Eckardt für die Grünen, Konstantin Kuhle für die FDP, sehr interessante Videoreihe, die ich definitiv auch empfehlen kann, wo der Aspekt Muslime dann halt auch eine Rolle spielt.
Genau. Deswegen geht da mal drauf, YouTube-Seite, Instagram oder ich glaube, die haben auch eine Homepage, wo man da auch alle Links und findet. In diesem Sinne weiß ich jetzt, glaube ich, nach dieser Folge, wen ich wähle, beziehungsweise wen ich nicht wähle.
Also wen ich nicht wähle, weiß ich auf jeden Fall.
Ja, das wusste ich auch schon vorher. Aber ja, genau. Vielleicht waren wir euch eine Hilfe, das wäre supi. Wählt, viel Spaß. Ich bin soweit raus. Abdussamad, du hast das letzte Wort. Assalamu alaikum, salami und servus.
Ja, da kann ich auch nur beipflichten. Geht wählen. Alles Gute auf eine gemeinsame gute Gesellschaft. Assalamu alaikum.